Deutschland steht schon ein bisschen unter Druck, was den Platz 1 betrifft.
Wenn du dann als Offensivspieler 90 Minuten spielen darfst und keine Torbeteiligung gegen Curaçao hast, obwohl du eigentlich liefern musst, dann ist natürlich dann auch, dann musst du damit rechnen. Spotlight DFB, die WM-Show, powered by Zalando. Ich kann mir richtig vorstellen, wie dann auch Kimmich und Baum beim Essen sitzen und sagen, oh, hoffentlich kommt er nicht auf meine Seite. Ja, die WM 2026 läuft langsam so richtig heiß. Die Superstars sind on fire, treffen hier in Serie und für die DFB 11 steht der erste richtige Härtetest an. Und damit herzlich willkommen zu Spotlight DFB, die WM-Show, powered by Zalando. Hier gibt es natürlich heute wieder Insights aus dem deutschen Lager von unserem DFB-Reporter Matthias Dersch vor Ort und natürlich die Analyse zum DFB-Team zur Elfenbeinküste mit unserem WM-Experten Nils Petersen. Und wer letzte Woche schon eingeschaltet hat, der weiß, wo der Mann das Spiel geguckt hat. Der war nämlich auf Malle im Megapark und so sah das vor Ort aus. Ja, ich würde mal sagen, Bilder, die einen jetzt nicht unbedingt überraschen. Und einer, der das ganz hautnah alles miterlebt hat, steht hier wieder neben mir. Nils Petersen ist da. Grüß dich.
Marc, grüß dich.
Nils, aber direkt ein kleiner Rüffel, weil das Video war nicht von dir, ne?
Nee.
Hast du eine Bestellung, hast du nicht geliefert,
Alter. Vieles bis alles vergessen in der Zeit, muss ich sagen. Also es hieß ja auch dann Querfilm und so. Ich habe an gar nichts gedacht, aber ich bin natürlich dann auch am ersten Tag all in gegangen. Das war natürlich ein Fehler. Und dann ein bisschen überperformt. Aber heute steht derselbe Typ hier, nur anderes Outfit, mehr Contenance. Und ich stehe auch zu dem einen oder anderen Fehler, den ich begangen habe, unter anderem das Spiel auch nicht voll zu gucken.
Das ist natürlich hier schon mal ein kleiner Teaser, aber wo du gerade schon gesagt hast, überperformt. Ich glaube, das Outfit reicht. Also das ist Performance Peak Level, würde ich sagen. Aber jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen hier angedeutet, was ist passiert?
Thema Belastungssteuerung, habe zu früh zu viel belastet und dementsprechend dann irgendwann ein bisschen müde gewesen, mit dem Augenzwinkern und dann mich mal kurz hingelegt und dann auf einmal vergessen, den Wecker zu stellen, 19:30 wach geworden und gedacht, oh mein Gott. Und dann wirklich die Playa lang, 48 Fernseher, immer noch ein bisschen rübergeschielt, gesehen, oh, 1-1, aber dann pünktlich zur zweiten Halbzeit da gewesen, um natürlich zu analysieren, wobei man natürlich dann im Megapark nicht so gut analysieren kann, wie einen Tag nach dem Spiel, wie früher, Videoanalyse, hat mich echt an früher erinnert.
Und seriöser Experte, wie du bist, hast du das Spiel dann natürlich im Real Life gesehen und ziehst welches Fazit?
Guter Auftakt, genau wie wir angekündigt haben, richtiger Gegner. Erste Halbzeit ein bisschen ein Abbrechen, das gehört einfach dazu. Gab es noch ein bisschen mehr Gegenwehr, aber hinten raus dann viele Tore erzielt. Tendenz hat ja auch gestimmt mit unserem 6-0-Tipp und verschiedene Tore, also haben sich auch noch verteilt. Also da war schon viel Gutes dabei.
Was heißt unser 6-0-Tipp? War ja deiner. Guck mal, wir sagen es immer wieder, Freunde, Krake, Peter sind schon wieder zugeschlagen, auch wenn es nicht ganz das Richtige war, aber schon wieder richtige Differenz. Also bisher wirst du deinem Ruf gerecht.
Also beim Lupfer von Havertz zur Nachspielzeit habe ich mich schon gefreut, weil ich dachte, jetzt passt noch eher der Tipp.
Ist richtig. Also Auftakt nach Maß für die Nationalmannschaft. Jetzt muss man aber sagen, Spiel gegen die Elfenbeinküste ist schon sehr, sehr wichtig. Und warum? Das erklärt uns unser WM-Kolumnist Philipp Lahm.
Es geht gegen die Elfenbeinküste schon eigentlich um Platz 1. Also es zählt der direkte Vergleich. Das bedeutet, wenn die Elfenbeinküste gewinnt, wir gehen mal davon aus, dass sie dann gegen Curaçao auch einen Punkt holen. Also Deutschland steht schon ein bisschen unter Druck, was den Platz 1 betrifft. Die Elfenbeinküste darf man nicht unterschätzen. Sie kommen mit Selbstvertrauen. Sie haben in der letzten Minute sozusagen das Tor gemacht gegen Ecuador. Also wir können uns alle auf ein tolles Spiel am Samstag freuen.
Also da nochmal der Vollständigkeit halber, weil Philipp Lahm es ja gerade auch schon angedeutet hat. Also bei Punktgleichheit in der Tabelle zählt erst der direkte Vergleich, dann die Tordifferenz und dann die mehr erzielten Tore. Es ist trotzdem sehr wahrscheinlich, wie er sagt, dass dieses Spiel den Gruppensieg entscheiden könnte. Nils, wenn wir jetzt aufs DFB-Team zu sprechen kommen, was macht die Deutschen denn eigentlich für den Gegner so gefährlich?
Ja, erstmal auch wie im ersten Gruppenspiel zu sehen, die Tore verteilen sich wahnsinnig auf verschiedene Köpfe. Du hast wahnsinnig torgefährliche Spieler, ob es dann ein Wirtz ist, ob es ein Musiala, ein Havertz, da kann jeder torgefährlich werden. Von der Sechserposition ein Matcher hat man beim 1-0 gesehen, sucht auch immer wieder den Abschluss. Die Standardsituation, großes Thema. Wir können Tore durch Einwechselspieler erzielen. Das heißt, wir können auch nochmal dem Spiel nochmal einen Input geben. Klar, der Gegner hat es natürlich jetzt nicht hergegeben, um dann wirklich jetzt da total über zu schwärmen. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass sie schwer ausrechenbar sind, gerade natürlich in der gegnerischen Hälfte.
Ja. Dann gibt es natürlich aber auch diese 5 bis 7 Minuten, haben Carsten und ich auch in der Recap-Show darüber gesprochen, wo man schon gesehen hat, dass es auch Schwachstellen gibt. Welche sind das denn genau?
Ja, natürlich hat der Gegner es jetzt nicht hergegeben, dass du wahnsinnig viel Fehleranalyse betreiben kannst, aber du findest immer was. Und wenn man dann sich schon mal anguckt, gerade natürlich das 1-0, ich glaube, der eine oder andere hat ja über Schlotti gesprochen. Ich nehme da Schlotti total raus. Ich finde, er hat die Innenbahn, er macht das richtige Tackling, er hat den zweiten Ball. Und dann ist immer dieses Thema, die Sechser-Positionierung. Da hast du natürlich mit Pavlovic und mit einem Matcher-Spieler, die es natürlich lieber haben, den Ball am Fuß zu haben, auch in der gegnerischen Hälfte unterwegs sind. Und dann gegen den Ball geht es immer ein bisschen um die perfekte Positionierung, dann die Gegneraufnahme. Da sieht man immer noch Potenzial nach oben. Und ansonsten sind wir einfach vom Positionsspiel, vom Ballbesitz einer Mannschaft, die gerne hochsteht, sich dementsprechend auch positioniert. Wenn du dann einen Ballverlust erleidest, dann wird es schwierig, wenn du gegen Gegner dieses Formats von Elfenbeinküsse zum Beispiel spielst. Das konnte jetzt Curaçao noch nicht so aufzeigen.
Ja, sind natürlich alles Sachen, die auch wichtig sind, im Training sich zu arbeiten. Sie hatten jetzt natürlich, klar, jetzt haben sie ein paar Wochen gehabt, aber davor natürlich wieder Pause gehabt. Das heißt, diese Sachen muss man sich ja erstmal arbeiten. Hören wir doch mal, ob da jetzt im Training unter der Woche ein bisschen was passiert ist. Ich begrüße mal wieder unseren DFB-Reporter Matthias Dersch in Winston-Salem. Grüß dich, Matthias.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Ja, Matthias, ihr seid ja hautnah dran in Winston-Salem. Was haben sie denn so gemacht unter der Woche? Haben sie die Schwachstellen bearbeitet?
Naja, wir dürfen ja immer nur 15 Minuten zugucken hier beim DFB. Alles andere müssen wir uns dann über andere Informationskanäle beschaffen, aber da hört man natürlich ein bisschen was. Und natürlich war das Thema, das, was Nils gerade angesprochen hat, der Rückraum, die Restverteidigung, wenn man nach Ballbesitz den Ball verliert, dass man dann schnell wieder zurückkommt, dass man die Räume schließt, dass man vor allem gegen die Elfenbeinküste dieses Tempo des Gegners nicht zulässt. Und da ist eine Überlegung beispielsweise auf der rechten Seite, dass Leroy Sané dann Joshua Kimmich unterstützt und sich ein bisschen tiefer fallen lässt. Diomandé, der ja über die linke Seite erwartet wird, da ein Stück weit doppelt, um da einfach für Entlastung zu sorgen. Denn Kimmich selber ist nicht der schnellste Spieler, Sané schon. Das ist also eine Option auf jeden Fall, die man hier im Training einstudiert hat.
Ansonsten unter der Woche, ich gehe mal davon aus, Stimmung war dem Ergebnis entsprechend. Ne? Was kannst du uns noch aus dem Lager verraten?
Ja, absolut, ganz klar. Die Stimmung ist sehr positiv hier. Man hat natürlich auch gesehen, was die anderen Mannschaften so getrieben haben. Da waren ja nicht alle Favoriten so souverän wie die deutsche Mannschaft. Wenn ich da an die Spanier denke, zum Beispiel mit dem 0-0 gegen Kap Verde, die haben ganz andere Probleme. Bei der deutschen Mannschaft, da sind die Sinne geschärft. Da ist sich natürlich jeder auch bewusst, dass jetzt die Elfenbeinküste ein ganz anderes Kaliber wird. Das wird ein viel, viel schwererer Gegner. Aber mit dem großen Selbstvertrauen jetzt aus diesem 7-1 in dieses Spiel zu gehen, das gibt schon ordentlich Rückenwind.
Ja. Würde ich dich jetzt mal mit reinholen, Nils, weil es sind ja jetzt relativ viele Tage Zeit zwischen dem ersten und zweiten Spiel. Ist das so, dass es einen eher nervt, wie du letzte Woche ja auch gesagt hast, man will dann eigentlich, dass es losgeht bzw. dann weitergeht? Oder ist es vielleicht auch ganz gut, weil es ein bisschen diesen Reisestress entzerrt?
Also du willst immer spielen, aber du sehnst dich schon mehr nach dem nächsten Spiel, wenn du ein Spiel verloren hast. So hast du zumindest ein gutes Gefühl, alle sind gut drauf, das Training macht mir Spaß, eine gute Atmosphäre in der Physiotherapie, auf dem Trainingsplatz, beim Essen. Du schaust dir die anderen Spiele an, Matthias hat es gerade gesagt, du siehst dann, oh, die Spanier tun sich schwer, oh, die Franzosen haben 60 Minuten ihre Probleme. Also das tut auch manchmal gut zu sehen, oh, wir sind gut in Form, hat ja auch mit dem Gegner was zu tun. Aber da ist jetzt keine Mannschaft, die uns jetzt schon krass Bauchschmerzen bereitet und dementsprechend kannst du da ganz entspannt Richtung diesem Start, diesem Anpfiff gegen Elfenbeinküste entgegen Fieber, aber auch in Ruhe warten.
Und Matthias, sind Änderungen zu warten in der Startelf? Eigentlich gibt es das Spiel nicht unbedingt her. Naja, wobei, da gibt es ja auch ein paar kritische Stimmen. Du hast Leroy Sané gerade schon angesprochen. Ist da irgendeine Änderung zu erwarten?
Ja, ich glaube, über Leroy Sané wurde eine Menge diskutiert. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Ich finde das völlig okay, wenn der wieder startet. Danach sieht es aus. Es sind aktuell keine Änderungen zu erwarten. Alle Spieler sind fit. Natürlich, da kann theoretisch bis Anpfiff immer noch was passieren. Aber zumindest Stand jetzt deutet nichts darauf hin. Das wird die gleiche Startelf sein wie gegen Curaçao.
Und ihr werdet es dann schön im Stadion vor Ort in Toronto wieder verfolgen. Danke dir, Matthias, wieder für dieses Update aus dem deutschen Lager. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke dir. Ciao, ciao. Also keine Änderung in der Startelf zu erwarten. Für dich auch richtig, Nils? Würdest du auch so machen?
Total. Für mich stellt sich die Frage gar nicht. Am Ende haben alle dazu beigetragen, zu diesem positiven Start. Und da ist jetzt auch nicht der eine Spieler auf der Bank, wo ich sage, der muss jetzt gegen die Elfenbeinküste reinrücken.
Mhm. Dennoch, Leroy Sané, ne, der ist nun mal in der Kritik und ist da vorne, würde ich schon auch sagen, vielleicht so ein bisschen abgefallen. Für dich berechtigt die Kritik?
Also Kritik ist immer hart, wenn du natürlich 7-1 gewinnst. Aber wenn du dann als Offensivspieler 90 Minuten spielen darfst und keine Torbeteiligung gegen Curaçao hast, obwohl du eigentlich liefern musst, dann ist natürlich dann auch, da musst du damit rechnen, dass sozusagen du dann auch vielleicht Thema meiner Gazetten bist. Aber damit wird er gut zurechtkommen. Und zumindest hat aber die Arbeit gegen den Ball ordentlich gemacht, dass du immer mehr das Gefühl hast, da bietest du zumindest einen Mehrwert. Aber dieses Thema Effizienz, am Ende 3 Dribblings in 90 Minuten, keine Torbeteiligung, als einziger bei den ganzen Offensivakteuren, das ist dann zu wenig.
Muss man aber natürlich wirklich auch dazu sagen, Joshua Kimmich hat ihn dafür auch echt gelobt nochmal auf der Pressekonferenz, hat gesagt, super, wie er mit zurückgearbeitet hat, wird natürlich auch gegen die Elfenbeinküste wichtig. Dennoch, ich sag mal, Jamie Leveling, schon auch eine starke Saison bei Stuttgart gespielt, auch als Starter. Trotzdem sagst du, Sané erstmal drin bleiben.
Ja, also du hast jetzt einfach das Ziel, eine eingespielte Elf da ja, zu haben und du hast halt durch Gnabry, durch Karl zwei Ausfälle, jetzt hast du dich für Sané entschieden. Er ist auch der Lieblingsspieler von Nagelsmann. Er will ihn auf dem Platz haben, deswegen gibt er ihm auch die 90 Minuten in der Hoffnung, dass da natürlich auch was kommt. Aber jetzt nimmst du ihn nicht raus, weil wie gesagt, du hast mit Leveling jemanden, der könntest, du hast mit Bayer jemanden, du könntest auch Havertz nach hinten nehmen und Undav bringen. Also es gäbe Alternativen, aber er wird sich für Sané entscheiden.
Wann wäre denn für dich der Zeitpunkt gekommen, wenn da jetzt nicht noch die nächste Leistungssteigerung kommt, dass Sané dann doch mal auf die Bank muss?
Dann vorm 16. Finale, dass du dann sagst, okay, gegen Ecuador müssen wir jetzt mal etwas probieren, müssen wir vielleicht auch rotieren, sozusagen in Anführungszeichen. Aber man hat ja die Hoffnung, dass er jetzt vielleicht gegen die Elfenbeinküste dann auch ein gutes Spiel macht, dass er dann vielleicht auch mal eine Torbeteiligung hat, dass er dann vielleicht ein paar mehr Offensivaktionen noch hat und gleichzeitig natürlich auch Kimmich im Verbund dann auch hilft, dass du sozusagen keinen Grund hast, auch diese erste Elf irgendwie zu ändern, weil wenn du da mit so einer guten Elf durchs Turnier kommst, das hat schon immer viel Mehrwert.
Dann schauen wir doch mal auf die Elfenbeinküste und die voraussichtliche Startelf, die wird sich nämlich ein bisschen verändern. Jan Diomande, so wie er übrigens ausgesprochen wird, haben wir uns vorher extra nochmal schlau gemacht, ne? Hier ein Video bemüht, wo er es selber sagt. Diomande über links zu erwarten, weil Amad Diallo, der ja auch das entscheidende Tor gemacht hat, der wird auf rechts zurück in die Startelf rücken, war vorher noch nicht ganz fit. Diomande über links und vorne, da geht El-Yawahi sehr wahrscheinlich raus, auch wenn er jetzt doch spielen darf. Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, gab da ja Korruptionsvorwürfe in Frankreich. Das geht, glaube ich, um eine gelbe Karte, die er sich da möglicherweise bewusst eingehandelt haben soll, aber gibt eben noch keinen Beweis, keine Verurteilung. Deswegen hat er erst keine Einreisegenehmigung bekommen. Jetzt hat er sie doch bekommen. Dennoch, nach dem ganzen Trubel ist nicht zu erwarten, dass er in die Startelf geht. Da wird wahrscheinlich Bonny starten. Nils, du hast das Spiel der Elfenbeinküste gegen Ecuador gesehen. Was sind aus deiner Sicht die Schwachstellen dieser Mannschaft?
Also, um es erstmal positiv darzustellen, sie haben sich verbessert, viele Spieler hinter den Ball zu bringen. Also wirklich, da sind dann 5, 6 Spieler, die versuchen, in den Strafraum einzudringen, in den eigenen, um den Ball zu blocken, um gut zu verteidigen. Aber sie haben keine gute Positionierung, sie haben kein gutes Stellungsspiel, sie lassen viele Chancen zu. Also Ecuador hat ein paar Mal das Aluminium getroffen, viele Großchancen auch gehabt, obwohl sie jetzt keine Weltklasse-Mannschaft sind. Da haben sie schon auch Spieler, die das zulassen. Sie haben 2 Sechser mit Fofana und Kessié, die auch gern lieber den Ball haben, weil sie es auch gewohnt sind aus ihren Mannschaften, bei Al-Ahli und Porto. Und natürlich dann auch einfach so dieses Gefühl, im Strafraum auch zu verteidigen. Wir sind gut bei Standards, da haben sie auch ihre Probleme. Also es gibt da schon Möglichkeiten, wir werden schon viele Chancen auch kreieren.
Andersrum, viele Chancen zulassen darf die deutsche Mannschaft nicht. Und da liegt schon eine Gefahr drin, ne? Weil sie haben offensiv schon viel Potenzial. Ne? Da also dann ihre Hauptstärken in der Offensive?
Ja, absolut. Sie wollen gerne Wiese vor sich haben. Sie haben halt mit Diomande, mit Touré, mit Amad Diallo Spieler, die einfach im Umschaltverhalten super sind, auch Pepe. Aber man kennt natürlich viele Spieler aus der Bundesliga. Das ist ein Vorteil, dass du einfach diese Spieler kennst, dass du weißt, wie sind ihre Bewegungsabläufe, über welche Seite gehen sie lieber. Das kann schon auch ein Vorteil sein, aber die deutsche Mannschaft sollte gewarnt sein, nicht zu viele Ballverluste dann auch zu erleiden, gerade so rund um den Mittelkreis, damit sie gar nicht ihre Stärken ausspielen können, nämlich das Tempo aufnehmen.
Ja, und wir sehen jetzt gerade hier schon im Hintergrund, ne, Jan Diomande, du sagst es, sie kennen ihn aus der Bundesliga, dennoch natürlich ein Spieler, der teilweise kaum zu greifen ist. Was macht ihn so besonders?
Also er kann eine Sache, was viele mittlerweile können, schnell laufen. Also gerade auf den Außenbahnen, 36, 37 km/h, das kriegen schon viele hin. Aber dieses von 0 auf 100, wirklich, er bleibt stehen, gibt dir das Gefühl, du wiegst dich in Sicherheit und auf einmal macht er los. Das ist brutal. Er kann links vorbeigehen, er kann rechts vorbeigehen, er kann wirklich nicht beidfüßig schießen, aber zumindest mit beiden sucht er den Abschluss. Das können auch nicht viele Außenbahnspieler. Du hast vorhin angesprochen, er kommt mal über links, er kommt mal über rechts. Ich kann mir richtig vorstellen, wie dann auch Kimmich und Baum beim Essen sitzen und sagen, oh, hoffentlich kommt er nicht über meine Seite. Wobei die anderen auch nicht so schlecht sind, aber das macht ihn halt gefährlich. Torgefährlich, ist ein guter Vorbereiter. Und was das Wichtigste ist eigentlich, dass bei allen Deutschen die Alarmglocken schrillen, sobald er natürlich dann auch irgendwo im 1 gegen 1 ist, dass du das Gefühl hast, das kann mal verloren werden, egal ob Kimmich oder Brown. Was passiert danach? Ja, und darauf wird es ankommen.
Ja, wir können auch nochmal auf seine Stats schauen. Die unterstreichen das auch nochmal ganz gut. Jetzt aus der Bundesliga-Saison, aus der abgelaufenen, du hast schon angesprochen, sauschnell, Spitzengeschwindigkeit 36,3. fünftschnellster Spieler der Bundesliga-Saison gewesen. 21 Torbeteiligungen sind ein Drittel aller RB-Tore gewesen. Also da sieht man eben auch, was für einen Impact er auf RB hatte. Und was ich eigentlich den spannendsten Fact finde, 59,9% erfolgreiche Dribblings ist ein sehr, sehr starker Wert. Zum Vergleich, Michael Olise hatte 47,1. Also da ist er nochmal deutlich stärker. Kann man den überhaupt verteidigen im 1 gegen 1?
Vor allem, wenn man weiß, wie anstrengend offensives 1 gegen 1 ist. Es ist brutal, immer wieder diese Power zu haben, zu sagen, da kommt ein Gegenspieler, der das Tempo aufnehmen will und du versuchst es trotzdem immer wieder. Es kostet auch Überzeugungskraft im Kopf und je öfter es natürlich klappt, ja, und du auch das Gefühl kriegst von deinem Mitspieler, mach's ruhig, weil dadurch kannst du eine Überzahl schaffen, dadurch kommst du mal in den Strafraum, dadurch kommst du zum Abschluss, ziehst Elfmeter. Das gibt dir auch Sicherheit und natürlich die eigene Mannschaft forciert das auch immer. Ne? Das hat man ja auch früher mal bei Leipzig dann gesehen, die Entwicklung der Saison, dass du ihn immer mehr isoliert hast und gesagt hast, lass ihn frei, damit er das 1 gegen 1 gehen kann. Und dann wird es schon, glaube ich, ein Zusammenspiel werden aus 3-4 Spielern der Deutschen, die sich da zusammentun müssen, um das auch zusammen zu verteidigen.
Ja, und du hast gerade schon angesprochen, er ist viel auf beiden Seiten zu finden. Das können wir auch nochmal grafisch darstellen. Wir haben eine Heatmap. Also da sieht man auch, dass er sehr viel Aktivität eben über beide Seiten mitbringt. Und selbst wenn wir ihn jetzt auf links erwarten und wahrscheinlich wird er viel mit Kimmich zu tun haben, auch Brown wird da gefragt sein. Ne? Der, muss man sagen, würde ihn gut matchen mit seinem Topspeed von 35,8. Also da kommt er fast dran. Deswegen natürlich vielleicht schon dann auch zu erwarten, dass er vielleicht eher mehr über die Kimmich-Seite kommt, weil da natürlich das Mismatch
ja, auf Geschwindigkeitsseite. Also wenn ich jetzt die Elfenbeinküste trainieren würde und den Gegner analysieren würde, klar, da gehst du eher über die rechte Seite, auch wenn Kimmich da sehr erfahren ist, auch weiß, was auf ihn zukommt und weiß, wann nimmt das Tempo auf, wann nicht. Du musst sehr breit stehen, du musst schon bei der Ballannahme da sein, das mögen diese Spieler nicht, dass du ihnen sozusagen gar nicht das Gefühl gibst, sie können Tempo aufnehmen. Und dann musst du natürlich auch Sandwich machen, ne? Dass dann die Sanés kommen, dass dann auch Wirtz kommen, dass du dann immer wieder doppeln kannst, ihnen es einfach schwer machst. Die Zuspieler müssen sozusagen auch gut gedeckt sein. Aber daran würde ich immer appellieren. Ich bin immer Fan davon, wirklich auch bei der Ballannahme schon da zu sein.
So, und wie wichtig das ist, du hast es gerade schon angesprochen, da nicht nur 1 gegen 1 verteidigen zu lassen. Das weiß natürlich auch unser WM-Kolumnist Philipp Lahm. Er war selber Außenverteidiger und für ihn ist das auch keine individuelle Geschichte.
Ja, erstmal kann man ihn eigentlich nicht 1 zu 1 verteidigen. Gegen gute, schnelle, trippelstarke, dynamische Spieler ist es schwer im 1 gegen 1. Entweder man ist sofort bei der Ballannahme dran. Wichtig ist aber eigentlich, wer kommt zur Hilfe? Und das muss klar abgestimmt sein. Kommt der Sechser, kommt ein Innenverteidiger mehr raus, kommt der Mittelfeldspieler auf der gleichen Seite zur Hilfe? Also wer hilft? Und wichtig wird sein, im eigenen Angriff. Also wenn unsere Außenverteidiger auch im Angriff sind, was passiert, wer ist die Absicherung sozusagen, wer kann diese schnellen, dynamischen Spieler dann absichern?
Ja, viele dynamische Spieler, sagt er, also Mehrzahl, Nils. Ne? Also es ist nicht nur Diomande, der ein bisschen was kann, da gibt es noch ein paar mehr. Auf wen muss die deutsche Defensive noch aufpassen?
Ja, ob jetzt Touré oder Diallo spielt, das spielt da auch keine Rolle. Auch Bonny im Sturm, habe ich mir auch schon angeguckt von Inter Mailand. Gefährlicher Spieler, geht auch gerne ein bisschen raus aus dem Zentrum, bietet immer wieder was an. Mit Zingo haben sie einen, der wirklich dann auch immer wieder antreibt, der auch das Tor vorgelegt hat, obwohl er als Innenverteidiger aufgeboten war. Also sie haben schon viel Offensivdrang, aber das kann auch ein Vorteil für uns werden dann im Umschaltspiel.
Sind wir gespannt. Also ist ja eigentlich dann wirklich der gute nächste Test, wenn man jetzt ausgeht von Curaçao und dann wirst du jetzt gerade defensiv ein bisschen mehr gefordert. Eigentlich genau der nächste richtige Schritt für die Nationalmannschaft. Danke Nils wieder für deine ausführliche Analyse hier. Bleib noch kurz bei mir, denn wir schauen jetzt natürlich auch nochmal wieder in die USA. Mittlerweile ist er nämlich in den USA. Unser Social Reporter Yannick Brunner ist von Mexiko rübergeflogen und hat eine kleine Tour bekommen über den Campus der Wake Forest University.
Wir stehen auf dem Campus der Wake Forest University. Die hostet die deutsche Mannschaft während dem Turnier. Und wir kriegen jetzt eine exklusive Führung durch die Facilities. Wir dürfen in die Kabine der Footballer, wir dürfen in die Kabine der Basketballer und vielleicht können wir ja sogar ein paar Bälle werfen. Let's go!
College-Sport ist ja riesig in den USA und da steckt unheimlich viel Geld drin. Der komplett neu gebaute Campus der Wake Forest University hat etwa 200 Millionen Dollar gekostet. Hier waren zum Beispiel NBA-Superstars wie Chris Paul oder Tim Duncan an der Uni. Was auf jeden Fall auffällt, alles ist in diesem einheitlichen Look. Das geht so weit, dass für den Bau über 500.000 dieser Backsteine benutzt wurden, dieser roten. Drinnen sogar noch mehr als draußen, also alles im Namen der Brand Wake Forest. College-Mode ist ja sowieso auch so ein Ding, also Jacken, Hoodies und so weiter. Ein deutsches Basketballtalent zockt tatsächlich auch bei Wake Forest mit Schuhgröße 52. Die Trainingsgeräte, ja, auch eher für große Menschen ausgelegt. Ja, und diese Monsterkabine, gehört den Footballern und diese Footballer haben direkt gezeigt, sie können auch Körbe werfen. Ja, und was darf in einer gut ausgestatteten Football-Kabine natürlich nicht fehlen? Na klar, ein eigener Barbershop und so kleine Mini-Raumschiffe für den Powernap des kleinen Mannes. Also völlig crazy, was den Studenten hier geboten wird. Und dabei muss man sagen, das sind ja noch nicht mal Profisportler.
Ja, hat schon ein bisschen was zu bieten, wo die Nationalmannschaft da ist an der Wake Forest University. Nils, was sagst du zu solchen Bedingungen? Sagst du es gut oder bist du da eher boomermäßig unterwegs und sagst, sie sollen mal schön ihre Schuhe selber putzen und den Rasen selber kreiden?
Also ich hatte eine schöne Kindheit, aber meine sah anders aus, meine Entwicklung bei Energie Cottbus oder Jena, aber sind schon geile Bedingungen, also wird man schon ein bisschen neidisch, deswegen, also da muss ja ein bisschen ein Output irgendwie mal kommen, ja.
Gute Überleitung. Nils, wir brauchen jetzt natürlich noch, dass die Krake Petersen muss wieder kommen. Wie ist dein Tipp fürs Spiel gegen die Elfenbeinküste?
Ich werde immer genauer. Ich glaube 3-1 mit Tor Sané. Oh,
Guck mal, der Mann hat richtig Selbstvertrauen jetzt.
Aber jetzt
und Leroy Sané hätte dann auch Selbstvertrauen. Also wäre auch nicht verkehrt, ne?
Wenn würde mich freuen. Ein Tor beisteuert.
Würde, glaube ich, also dürfte uns alle in Deutschland, glaube ich, freuen, wenn er auch wieder ein bisschen in Gang kommt. Nils, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier im Studio. Bis dahin, mach's gut.
Danke dir, freue mich.
Und jetzt haben wir zum Abschluss natürlich noch was für euch vom Zalando Format 90 Plus. Haben wir letzte Woche schon was draus gesehen. Ihr konntet ja schon in Folge 1 dieses Formats Fragen stellen an die Nationalspieler, die wiederum in dem Format beantwortet werden. Und Felix Metscher und Waldemar Anton haben sich der Sache mal angenommen.
Mein erstes Trikot von Obafemi Martins bei Inter Milan. Ja, danach war es, glaube ich, Cristiano. Ja, Portugal.
Boah. Muss ich einen fragen? Ja, ich würde, wenn ihr mich fragen, welche Mitspieler? Felix, Jona, sowas. Also die Jungs, die ein bisschen Ahnung vom Fashion haben.
Ich würde sagen, der Mitspieler mit dem besten Style in unserer Mannschaft. Ich mag Jona, wie Jona sich anzieht.
Ja, ich muss sagen, ich bleibe ja Woltemade-Fan. Für mich passen dadurch Charakter und Style perfekt zusammen. Aber schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, welcher Nationalspieler aus eurer Sicht den besten Style hat. Und natürlich auch für das Format 90 Plus bei Zalando in der Fußballsektion oder auf ihrem YouTube-Channel vorbeischauen. Wir sehen uns wieder am Sonntag zur Recap-Show. Bis dahin, ciao, ciao.